Noch einmal soll von Rainer Maria Rilke die Rede sein, nach dem Einschub mit Gedichten des präfaschistischen Stefan George und des das Ende der Monarchie beweinenden Hugo von Hoffmannsthal. Rilke schrieb: Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang, und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Rilke, dessen Stern schon vor dem Ersten Weltkrieg aufgegangen war, durch seine Gedichte, aber auch durch die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, vertrat eine Kunst oder Kunstauffassung, die die alltägliche Welt als zu dürftig betrachtete und als nicht würdig ansah, sich mit ihr künstlerisch auseinanderzusetzen. Rilke spürte keinen anderen künstlerischen Auftrag als den, sich in seinem Elfenbeinturm mit schönen Worten auszudrücken, was natürlich einer Kapitulation vor der beginnenden Barbarei gleichkam. Kurz vor seinem Tod 1926, da war er erst 51 Jahre alt, entsteht das Spätwerk des qualvoll an Blutkrebs Gestorbenen, die Sonette an Orpheus und die Duineser Elegien, deren erste Elegie ich in Auszügen Ihnen jetzt vortragen möchte, wobei Sie allerdings ein wenig Geduld mit sich selber haben müssen. Rilke hat diese Gedichte 1922 in einem dreiwöchigen Schaffensrausch vom 2. bis 23. Februar geschrieben. Ein Mäzen hatte ihm in der Schweiz einen einsamen Turm zur Verfügung gestellt, inklusive Personal, das Rilke aber in dem gesamten Dreivierteljahr, das er dort verlebte, keine einzige Sekunde zu Gesicht bekam. Das war seine Bedingung. Die erste Duineser Elegie. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich, und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunklen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht, und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Haus sind in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang, dass wir ihn täglich wiedersehen. Es bleibt uns die Straße von gestern und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, der es bei uns gefiel, und so blieb sie und ging nicht. Oh, und die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum uns am Angesicht zehrt, wem bliebe sie nicht, die ersehnte, sanft enttäuschende, welche dem einzelnen Herzen mühsam bevorsteht? Ist sie den Liebenden leichter? Ach, sie verdecken sich nur miteinander ihr Los. Stimmen, Stimmen, höre mein Herz, wie sonst nur Heilige hörten, dass sie der riesige Ruf aufhob vom Boden. Das Wehende höre, die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet. Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu mir. Wo immer ich eintrat, redete nicht in Kirchen zu Rom und Neapel ruhig ihr Schicksal mich an? oder es trug eine Inschrift, sich erhaben mir auf, wie neulich die Tafel in Santa Maria Formosa. Was sie mir wollen, leise soll ich des Unrechts Anschein abtun, der ihrer Geister reine Bewegung manchmal ein wenig behindert. Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen. Kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben. Rosen und anderen eigens versprechenden Dingen nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben. Das, was man war, in unendlich ängstlichen Händen nicht mehr zu sein und selbst den eigenen Namen wegzulassen, wie ein zerbrochenes Spielzeug. Seltsam, die Wünsche nicht weiter zu wünschen. Seltsam, alles, was sich bezog, so lose im Raume flattern zu sehen. Und das Todsein ist mühsam und voller Nachholen, dass man allmählich ein wenig Ewigkeit spürt. Aber Lebendige machen alle den Fehler, dass sie zu stark unterscheiden. Engel, sagt man, wüssten oft nicht, ob sie unter Lebenden gehen oder Toten. Die ewige Strömung reißt durch beide Bereiche alle Alter immer mit sich und übertönt sie in beiden. Soweit Rilke. Bertolt Brecht schrieb über derartige Gedichte und Dichter: Sie haben die Wörter studiert und gemischt wie Drogen und haben nur die besten und allerstärksten verwandt. Die sie von ihnen bezogen, haben sie eingesogen und waren wie Lämmer in ihrer Hand. Brecht, der im selben Jahr seine Hauspostille veröffentlichte, der ich demnächst auch einige Sendungen widmen werde, sprach von einem, Zitat, unbeschreiblichen physischen Ekel unserer jungen Leute vor den Erzeugnissen der Älteren wie George und Rilke und dem übrigen Gesindel und deren demokratischer Seichtheit, Geistesschwäche und Harmlosigkeit. Diese Dichter, schrieb Brecht, erscheinen mir als der erfolgreiche Typ des bourgeoisen Herstellers künstlicher, eitler und unnützer Bücher. Soweit Brecht. Wie dem auch sei, solange über Kunst gestritten wird, lebt sie. Vielleicht wollen Sie sich ja auch mit mir streiten, weil ich Brecht in diesem Zusammenhang zitiert habe. Vielleicht fanden Sie es aber auch ganz erfrischend.